Hallo, Christian Conradi hier von 4000 Hertz. Falls du neu dabei bist, im Systemfehler-Podcast erzähle ich Geschichten über den Defekt. Es geht hier um Dinge, die schief laufen. Und wenn es um Lebensmittel geht, dann läuft einiges schief. Viel zu viel landet nämlich im Müll. In Deutschland sind es etwa 18 Millionen Tonnen jedes Jahr. Diese Zahl nennt die Internationale Natur- und Umweltschutzorganisation WWF in einer Studie zur Lebensmittelverschwendung aus dem Jahr 2015. Ziemlich abstrakt, diese Zahl. Ich übersetze das mal exemplarisch in Mülltonnen, wie sie wahrscheinlich in jedem Hof stehen dürften. Würde man alle weggeworfenen Lebensmittel eines Jahres in solche handelsüblichen Mülltonnen verteilen und diese dann nebeneinander stellen, wie lang wäre dann wohl die Mülltonnenschlange? Eine Idee? Ich rechne mal eben vor. 18 Millionen Tonnen, das sind 18 Milliarden Kilogramm. Der Einfachheit halber rechne ich mal in Liter. Eine EU-konforme Mülltonne fasst 120 Liter. Das heißt also 18 Milliarden durch 120 sind 150 Millionen Mülltonnen. Die sind knapp jeweils einen halben Meter breit. Das wären also 75 Millionen Meter. Das sind schlussendlich 75.000 Kilometer. Das heißt, die Mülltonnenschlange würde fast zweimal die Erde umrunden. Und das nur mit Lebensmitteln, die jedes Jahr in Deutschland weggeworfen werden. Der Großteil davon, 61%, wird laut WWF von Produzenten und Großverbrauchern weggeworfen. Der Rest, immerhin 39% und damit der größte einzelne Anteil, werfen wir, also die Endverbraucher, in die Tonne. Dass da einiges falsch läuft, dürfte also klar sein. Die Gründe dafür sind vielschichtig und die Auswirkungen enorm. Ressourcenverschwendung, Umweltbelastung, Hunger, das sind nur einige der komplexen Problembereiche, die damit einhergehen. Ich will mir heute aber Lösungsansätze anschauen. Und zwar ganz konkrete. Es geht um Ideen, die den Fehler bzw. den Abfall als Chance sehen. Ich habe ein Start-up besucht, das übrig gebliebene Portionen in Restaurants rettet und weiterverkauft, bevor sie in der Tonne landen.
Und natürlich ist da auch ein finanzieller Aspekt dabei. Also die können ein bisschen Geld verdienen mit Sachen, wo die normalerweise Geld bezahlen würden, um die zu entsorgen.
Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Abfällen von Supermärkten. Ein Selbstversuch im Dumpster-Diving.
Ah, schon wieder nix. Das ist ja viel komplizierter, als ich gedacht habe.
Außerdem habe ich ein Restaurant besucht, das Lebensmittel verarbeitet, die andere wegwerfen.
Ja, so gab es zum Beispiel letzte Woche bei uns konfierte Möhren an Creme aus karamellisiertem Knoblauch mit Gurke, Radieschen und Salat. Ja, da sieht man ganz klar, also Möhren ist gerettet, Knoblauch ist gerettet.
Die Themen liegen auf der Straße, so lautet ein Journalistenspruch. Manchmal kommen die Geschichten zu dir, heißt ein anderer. Und ja, da ist was dran. Vor ein paar Wochen ist mir genau das passiert. Ich komme nach Hause und an der Tür hängt ein Zettel.
Hier ist jemand auf Wohnungssuche.
Wie man ihn oft in Berlin hängen sieht.
Ich bin Mai, 28, weiblich und suche dringend eine Wohnung hier in der Nähe. Ich bin Umweltingenieurin und arbeite gegen Lebensmittelverschwendung in Neukölln.
Das hat mich tatsächlich neugierig gemacht. Ihr Büro ist nur ein paar Gehminuten von mir entfernt und ein paar Tage später habe ich sie auch schon getroffen.
My name is Michael Olesen and I'm from Denmark, but now I lived in Berlin for 6 months and I'm doing a startup called Mealsaver together with 10 other people.
Mai ist knapp ein halbes Jahr in Berlin und ihr Startup heißt Mealsaver. Die Grundidee dahinter ist ziemlich einfach. Es gibt eine App, die Restaurants und Bäcker in der Region anzeigt, die kurz vor Ladenschluss noch Reste haben. Die kann man dann per App für wenig Geld kaufen und abholen.
So we have a lot of leftovers from restaurants and these leftovers are normally being thrown away and we want people, normal people to be aware of all this food waste and buy it from our app.
Mai macht mir gegenüber auch gleich das komplette Startup-Programm. Ich merke ziemlich schnell, dass sie im Pitch-Modus ist und die Idee ihres 10-Mann-Unternehmens schon unzählige Male präsentiert hat. Mich interessiert aber erstmal ihre Geschichte. Eine Dänin, die seit ein paar Monaten in Berlin lebt und aus Idealismus Lebensmittelverschwendung bekämpft und dafür ein Unternehmen gründet. Wie passt das zusammen und wie kam das überhaupt zustande?
I grew up in a little village where we were growing everything ourselves. So I'm used to see my mom in the garden all the time, and in the summer we didn't have to buy food. So I think already there this consciousness about food started. And then I decided I wanted to study environmental engineering. And I moved to Copenhagen.
Aufgewachsen ist sie auf dem Land. Als sie später nach Kopenhagen zog, um Umweltingenieurin zu werden, hat sie mit dem Containern angefangen. Das heißt, sie hat in Supermarktmülltonnen Lebensmittel gesucht. Diese sichtbare Verschwendung hat bei ihr ein Umdenken ausgelöst.
During my study, I also started to dumpster dive. And I think this was here, everything somehow came together, because I could not stand to think about all this food which were being thrown away. Then I moved to Germany and I started to do food sharing, more organized way of doing dumpster diving, where you actually save the food before the bin, which is of course even nicer. But here I still saw that you have to be very committed. You have to organize it 2 weeks before, you have to bring a lot of food to the Tafel or to your neighbors. You have to be very organized.
Als sie nach Deutschland kam, hat sie mit Foodsharing begonnen. Also sich mit anderen Leuten online vernetzt, um in Supermärkten Lebensmittel abzufangen, bevor sie in der Tonne landen. Aber das war ihr nicht genug. Sie wollte einen Weg finden, Menschen für das Thema Lebensmittelverschwendung zu begeistern, die noch nie etwas davon gehört haben.
And therefore I thought, okay, I want to do something where you actually talk to the totally normal and mainstream people who never thought about food waste before. And I think this is the exciting thing about Meal Saver, because a lot of people, they start to buy it because it's cheap. You can buy a box of sushi, which were normally 20 euro, and now it's 2 euro. But in the end, when you do this a lot, and if we communicate in the right way, you will actually start to take care of food waste.
Es geht also darum, eine bequeme, technische, wirtschaftlich attraktive Lösung zu finden, die so vermarktet wird, dass das negative Image von Abfall und Resten verschwindet. Und stattdessen jeder aus Eigeninteresse handelt und damit ganz nebenbei ein gesellschaftliches und ökologisches Problem löst. Die Idee klingt erstmal gut. Aber funktioniert das auch? Ich habe die App natürlich ausprobiert. Meine Podcast-Kollegen von 4000 Hertz sind auch mit an Bord. Nikolas war erstmal skeptisch.
Also du willst jetzt was bestellen?
Ja, irgendwas was Bäckereimäßiges, dachte ich.
Ich verstehe ja hier gleich. Guck mal, Körtestraße. Die Körtestraße, das ist bei mir um die Ecke.
Echt?
Wo zur Hölle ist da bitte eine Bäckerei? Ach doch, der, ja.
Kennst
okay,
du die?
Kenn ich. Ja, die ist so.
Geht so?
Ja, so wie alle Bäckereien in Berlin halt so sind.
Okay, dann gucke ich mal noch weiter.
Okay, aber es ist alles so, also ist jetzt nicht so die hohe Backkunst, sag ich mal.
Ah, hier, das ist bei mir in der Nähe, Hubrechtstraße. Ja. Die haben noch 5 Foodboxen, also das ist tatsächlich so, dass das in so Kisten dann ist. Mhm. In so Tüten, und dann kannst du dir halt eine bestellen.
Du kannst jetzt
genau,
nicht sagen,
du weißt nicht, was drin ist.
Okay.
Also hier steht auch eine Wundertüte aus verschiedensten Backwaren. Lasst euch überraschen. Da wir nur übrig gebliebenes Essen anbieten, können wir nicht versprechen, dass von allem noch etwas da ist. Okay.
Ja. Bestellst du das jetzt eigentlich ins Büro oder nach Hause?
Nee, das ist ja der Punkt. Das ist nichts mit liefern, du musst es schon selber abholen.
Ach so. Oh.
Okay. Von die Enttäuschung. Ja. Du hast gedacht. Nee, also die Idee ist ja, dass ich das heute Abend hole, weil guck mal, abholen ist zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr.
Ja, kurz vor Schluss halt.
Und dann bringe ich das morgen
das
früh
ja
mit.
Schon gut, ja. Okay.
Okay. Eine Foodbox. Ja. 2,95 €.
Muss mit PayPal bezahlen.
Ja.
Muss du vorab bezahlen.
Ja, ja, ja. Bezahlt ist jetzt per PayPal und die Reservierung ist jetzt erfolgreich, sagt die App. Herzlichen Glückwunsch, sei zum angegebenen Zeitpunkt vor Ort und halte dein Handy bereit, um den Gutschein einzulösen. Das heißt, hier ist jetzt irgendwie so eine Bestellnummer hinterlegt auf meinem Handy und die zeige ich dann bei der Bäckerei wahrscheinlich einfach vor und dann kriege ich meine Box voller Brötchen. Ich bin mal gespannt für 2,95 €. Was würdest du jetzt da erwarten, wie viel das ist? Also wenn das jetzt irgendwie nur ein halbes Brot und 3 Brötchen sind, wäre ich enttäuscht.
Also wenn das was angeschnitten ist, fände ich bescheuert. Also wenn es ein halbes Brot, ich glaube, sie müssten, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, was soll es sonst sein, außer ein halbes Brot und ein paar Brötchen? Was erwartest du denn noch? 5 Baguettes und galben Kuchen oder was?
Keine Ahnung.
Ja. Also ich glaube, das sind so ein Ich glaube, das sind einfach ein paar Brötchen. Und zwar, glaube ich, nicht mehr als 6.
Na gut, ich bin mal gespannt, was die Bäckerei da liefert. Beziehungsweise mir anbietet.
Ich bin auch gespannt.
Morgen früh zum Frühstück hier?
Ja, definitiv.
Kurz vor 7 Uhr mache ich mich dann auf nach Kreuzberg. Die Bäckerei liegt praktischerweise auf meinem Heimweg.
Okay, wenn jetzt da ist tatsächlich eine Bio-Bäckerei, steht zumindest draußen dran. Mal schauen. Ich gehe mal rein.
Bisher funktioniert die App nur in Berlin mit einigen hundert Partnern. Cafés, Restaurants, Bäckereien. In Hamburg und Bochum soll der Dienst aber auch bald starten. Innerhalb eines Jahres will das Startup in allen deutschen Großstädten vertreten sein. 10.000 Partner sind das Jahresziel. Das ist ehrgeizig.
Hi. Ich wollte diese Mealsaver-Box abholen.
Die Verkäuferin holt eine Papiertüte und fragt mich, was ich haben will. Der Tresen ist noch gut gefüllt. Fladen, Brote, Brötchen, Unmengen an Kuchen und Gebäck. Ich soll mir was aussuchen. 5 oder 6 Teile seien okay, sagt sie.
Dann vielleicht so 3 süße und 3 herzhafte Sachen. Ja, ein Sesam und ein Mohn. Okay, dann nehme ich noch so einen Toskana-Dunkel, wenn das geht. Und normalerweise, also ist es dann tatsächlich so, dass wenn hier Sachen so übrig bleiben, dass sie dann auch wegentsorgt werden müssen oder,
Vieles verarbeitet die Bäckerei noch selbst, erzählt mir die Verkäuferin. Wenn am Abend noch was übrig bleibt, nehmen es die Angestellten mit oder sie rufen die Tafeln und Foodsharer.
Cool. Ja. Alles klar, dankeschön, ne? Schönen Abend noch, tschüss.
Jetzt hier 2 Donuts, ein Cookie, ein Muffin, Sesambrötchen. Was haben wir hier noch? Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Meine ersten geretteten Lebensmittel. Ganz ehrlich, so fühlt sich das nicht an. Eher wie ein ganz normaler Einkauf. Ob die Backwaren wirklich im Müll gelandet wären? Die Brötchen wahrscheinlich schon. Knapp 2 Millionen Tonnen Getreideerzeugnisse werden laut WWF jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Vor allem Brot und Backwaren. Platz 2 belegen Obst und Gemüse. An dritter Stelle kommen Kartoffel- und Milcherzeugnisse. Auch hier jeweils über 1 Million Tonnen. Am nächsten Morgen bringe ich meine geretteten Lebensmittel zum Frühstück mit ins Büro.
Guten Appetit.
Das Panini gerade war besser. Das Sesambrötchen ist nicht so geil.
Okay. Wo ist das bestellt?
Ich habe das gestern Abend abgeholt.
Ah, okay.
Das wäre sonst weggeworfen worden. Ich habe auch noch mehr Sachen dabei.
Ja.
Hast du schon gefrühstückt?
Ich könnte noch ein zweites Frühstück nehmen.
Und da sind jetzt eher so süße Sachen drin.
Ah, okay.
Du kannst ja mal gucken.
Wo ist es jetzt her?
Von so einem Bäcker in Kreuzberg. Konnte ich mir etwas aussuchen, was da noch so auf dem Tresen rumlag.
Ich will wohl einen Donut nehmen.
Mhm.
Okay.
Ich glaube, das sind jetzt nicht die aller besten Sachen, die man sich so vorstellen kann, aber...
Oh, geht aber. Wie teuer?
Ja, also der Preis ist jetzt nicht so, dass man denkt so, wow, das ist ja total alles Superschnäppchen. Also für alles habe ich jetzt 2,95 Euro bezahlt.
Okay.
Ich habe mal überschlagen, also ich habe ja die Preise gesehen da beim Bäcker, das hätte regulär irgendwie so 4 Euro gekostet.
Okay.
Und 1 Euro von diesem Preis geht ja an diese App-Leute. Mhm. Das heißt, der Bäcker kriegt da irgendwie 2 Euro für. Also klar ist der Preis halt irgendwie auch ein Argument, dass man es halt billiger kriegt, als wenn man es normal kauft.
Mhm.
Aber in erster Linie ist es ja eher so ein bisschen so diesen Mindset zu erweitern, dass man halt Dinge noch so rettet vom Wegwerfen.
Aber glaubst du, dass es wirklich so funktioniert? Also dass die Restaurants und die Bäcker nicht dann doch mehr produzieren, dass sie am Ende noch was über die App verkaufen können?
Das habe ich mich auch gefragt. Es macht aber eigentlich keinen Sinn. Ich meine, so eine Überproduktion findet ja irgendwie immer statt.
Mhm.
Und wenn sie die regulär verkaufen würden, würden sie ja mehr dran verdienen.
Mhm.
Und die verdienen dann ja sozusagen doppelt, weil eigentlich, wenn sie das entsorgen, kostet das ja Geld. Die müssen ja die Abfallkosten selber tragen.
Ja.
Das heißt, wenn sie das noch verkaufen für weniger Geld, was sie eigentlich gegen Geld entsorgen müssten, ist das ja schon so eine Win-Win-Situation, ne?
Mhm. Okay. Und da lohnt sich das dann bei so etwas teureren Lebensmitteln, lohnt sich das schon eher so?
Würde ich schon sagen, ja.
Und war die überrascht, als du dann kamst? Mhm. Oder ist das, ja?
War der Erste.
Echt? Mhm. Also der Erste, der überhaupt mal was bestellt hat über die App.
Ja. Die wollte sich dann auch irgendwie, die hat dann, wollte mein Handy sehen und die App sich angucken, wie das funktioniert und so. Und
aber die wusste so, schon, dass sie da drin sind.
Ja, ja, ja. Okay.
Also die war jetzt da auch eher die positiv gestimmt, die fand das jetzt nicht mhm. blöd.
Ja. Nein, ich fand das, also die Idee fand sie super. Ja. Die geben auch, hat sie erzählt, relativ viel Zeug. So auch, die machen auch Foodsharing, also verschenken auch Sachen, wenn mhm. ganz am Ende noch was da ist. Mhm. Weil nach Ladenschluss verkaufen dürfen sie halt nicht. Mhm. Und geben es halt auch irgendwie an so obdachlosen Projekte.
Ja.
Ja.
Lecker.
Bei Foodsharing geht es darum, Lebensmittel zu verschenken, aus Altruismus und mit dem Ziel, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Auf der nicht kommerziellen Internetplattform können Privatpersonen, Händler oder Produzenten Lebensmittel, die sie sonst wegwerfen würden, kostenlos anbieten und sich zum Abholen und Verteilen verabreden. Partner sind unter anderem einige Biosupermärkte und ein großer Discounter. Auf der foodsharing.de Webseite ist die Rede davon, dass seit dem Start in 2012 bereits über 6000 Tonnen Lebensmittel gerettet wurden. Die meisten in Berlin, wo auch die Idee zur Online-Community entstand. Foodsharing heißt auch, Lebensmittel nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit weiterzuverwenden. Deshalb müssen die Foodsharer eine Rechtsvereinbarung unterschreiben, die die Betriebe von der Haftung für die Lebensmittel entbindet. Ich wollte von Mai wissen, ob sie mit Mealsaver eine kommerzielle Konkurrenz zu dieser privat organisierten Lebensmittelrettung aufbauen will.
I don't see that we have competitions here. Some people would maybe think, hey, Tafel or Foodsharing, this is your competition, but for me, we should all work together as a great network and be one. We have a lot of different solutions to the same problem, and then if we work together, we can reach this goal. We don't want to see ourselves as just a business where you can buy something and then it's it. That's also why we are hosting events here Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week, where other organizations like Food Sharing and Real Junk Food Project, they are coming and telling about what they are doing to prevent food waste.
Bei ihrem Start-up geht es nicht vordergründig ums Geld, sagt Mai. Lediglich 1 Euro jeder Foodbox geht ans Unternehmen, hat sie mir erzählt. Als reines Geschäftsmodell bisher zu wenig.
We don't earn money at the moment on the boxes. We are supported by a social venture fund who only supports social businesses. So we even signed a contract with them promising that 90% of everything we do are related social things. And for me, this is perfect because I always been very scared of investors and what they will do to you, but we have the same vision.
Hinter der Finanzierung steckt der Investor Ananda Ventures. Der Social Venture Fund des Münchner Unternehmens hat in Mai Startup angeblich einen hohen 6-stelligen Betrag investiert. Das berichtet zumindest das Venture Capital Magazin. Mit dem Geld werden derzeit 10 Vollzeitstellen finanziert, die dafür sorgen sollen, dass mehr Partnerrestaurants mitmachen und auch mehr Menschen Lebensmittelreste kaufen. Jon ist bei Mealsaver für die Partner zuständig.
Also die meisten Restaurants, die kämpfen mit dem Problem jeden Tag und deshalb ist es eigentlich nicht so viel irgendwie, dass wir denen ein schlechtes Gewissen geben, sondern wir kommen eher mit einer Lösung für sie. Ein paar von denen ist es natürlich so, man kommt hin und sagt so, ich weiß, dass ihr viel wegschmeißt, kann man natürlich so am besten nicht kommunizieren, aber so wird das oft verstanden von denen und da kann es schon ein bisschen schwierig sein, also dann geben sie auch manchmal so merkwürdige Entschuldigungen, dass sie nichts wegschmeißen oder an die Mitarbeiter abgeben und so. Aber man weiß eigentlich, also hat von anderen Quellen erfahren, dass da was weggeschmissen wird und so. Das ist ja ist ein ziemlich schwieriges, so mit denen umzugehen.
Und was ist dann so das Argument, was die überredet, bei euch mitzumachen?
Ja, hauptsächlich was Gutes zu tun, also weniger Lebensmittel zu verschwenden. Und natürlich ist da auch ein finanzieller Aspekt dabei. Also die können ein bisschen Geld verdienen mit Sachen, wo die normalerweise Geld bezahlen würden, um die zu entsorgen.
Also ist euer Ziel, eher so in die Richtung zu gehen, mit allen zu arbeiten?
Also mit allen Restaurants. Mhm. Ja, also alle, die Reste haben. Innerhalb des ersten Jahres wollen wir in allen Städten sein, die über 300.000 Einwohner haben. das müsste auch machbar sein. Mit dem Tempo, das wir jetzt vorlegen, dann klappt das auch.
Noch steht das Startup am Anfang. Innerhalb der ersten 3 Wochen wurden 4.500 Apps heruntergeladen. Derzeit werden täglich etwa 25 Foodboxen gekauft, erzählt mir Mai.
And of course this is growing.
Lebensmittel retten, bevor sie zu Abfall werden und in der Tonne landen. Eine tolle Idee. Aber was passiert, wenn das Essen schon weggeworfen wurde? Ist es dann zu spät? Die Container- bzw. Dumpster-Dive-Bewegung würde hier laut Nein rufen. Containern in Berlin, so heißt eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der sich über 3000 Menschen vernetzen und sich über ihre urbanen Jäger- und Sammlererfahrungen in Supermarktmülltonnen austauschen. Das Containern ist aber durchaus brisant, in vielerlei Hinsicht. Da wäre zum Beispiel die Rechtslage. Wer unbefugt eingezäuntes Privatgelände betritt, könnte Hausfriedensbruch begehen und wer sich Zugang zu Mülltonnen verschafft, könnte wegen Diebstahl haftbar gemacht werden. An welchen Orten ein Dumpster-Dive toleriert wird und wo nicht, das wird unter anderem bei Facebook diskutiert. Ich wollte gerne wissen, ob das wirklich so einfach geht und ob man in Supermarkt-Mülltonnen tatsächlich Essbares finden kann. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich habe mich also auf den Weg gemacht.
Ende November, Sonntag, ist eigentlich, ja, schön kühl, so Kühlschranktemperatur würde ich mal sagen, so vielleicht 8 Grad, 6 bis 8 Grad. Eigentlich perfekte Bedingungen fürs Containern. Ja, mal schauen.
Bei der Suche hilft das Netz. Über die Satellitenansicht von Google Maps habe ich einige Supermärkte mit öffentlichen Parkplätzen gefunden, auf denen scheinbar große Tonnen stehen. Ganz so genau kann man das auf den Bildern nicht erkennen, aber vielleicht habe ich Glück.
Okay, Station 1. Ich bin jetzt auf einem Parkplatz eines Discountermarktes und ich vermute mal, dass die Tonnen hinter dem Supermarkt sind. Der Parkplatz, der geht einmal so rum um den Supermarkt. Das heißt, man kann da auch ohne Probleme einfach hingehen. Aber ich sehe jetzt schon, hier sind die Mülltonnen eingezäunt. Und zwar mit einem, ich würde mal sagen, ja, so 1,60 Meter hohen Zaun, Maschendrahtzaun. Tatsächlich sogar mit Stacheldraht. Also hier wird der Müll wirklich stark gesichert. An einer Stelle ist der Stacheldraht eingeschnitten. Da könnte man jetzt rüberklettern. Das sieht tatsächlich auch so aus, als wäre das schon ein paar Mal geschehen, weil der Zaun da eingedrückt ist. Das mache ich jetzt allerdings nicht. Nicht nur, weil es verboten ist. Ich habe auch gar keine Lust, über irgendwelche Zäune zu klettern. Aber ja, Versuch 1 damit schon mal gescheitert. Ich weiß natürlich nicht mal, ob in den Tonnen überhaupt was drin ist. Beziehungsweise, wenn was drin ist, ob das gut ist, ob das noch verwendbar ist. Aber ja, Versuch 1 gescheitert. Na gut, auf zum nächsten.
Das war schon mal nichts. In der Containern-Facebook-Gruppe schreibt einer was von 30 Packungen Aufbackbrötchen im Nachbarbezirk. Kommt schnell vorbei, rettet sie, schreibt er und postet auch ein Foto dazu. Andere fragen um Rat. Gibt es eine Gruppe, der ich mich anschließen kann? Fragt einer. Jemand anderes schreibt, nach 10 Jahren Containerpause möchte ich nun zurück. Werd in Zehlendorf, Wilmersdorf, Steglitz umherlaufen und mich erstmal umsehen und die Lage checken. Habt ihr Tipps? So richtig hilfreich ist die Gruppe allerdings nicht.
Okay, Discounter-Supermarkt Nummer 2. Riesig großer Parkplatz direkt an der Straße, der so gut wie leer ist. Hier stehen so ein paar, vielleicht 10 Autos. Auch hier ist es wieder so, dass man da so öffentlich draufgehen kann. Also es ist nicht eingezäunt, steht auch nirgendwo irgendwie betreten verboten dran oder so. Die Schranken sind sogar noch offen, wo Sonntagmorgen ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo Mülltonnen sehe. Nein, da ist die Pfandrückgabe und dann hört auch schon das Grundstück auf. Da kommt ein Zaun und ein Stück Wiese. Nee, da steht nichts weiter. Okay, dann gehe ich jetzt mal andersrum. Auch hier könnte es eigentlich doch vielversprechend sein. Ist nichts los. nicht so in der urbanen Ecke, wo man viele Containerleute vermuten könnte. Weil ich habe halt viel gelesen im Netz, dass die innerstädtischen Märkte mittlerweile wirklich alles einzäunen und überdachen und dass man da gar keinen Zugang mehr hat zu den Mülltonnen. Okay, jetzt stehe ich. Ich habe die Tonnen gefunden. Also hier ist ein großer blauer Container, der ist allerdings komplett abgeschlossen. Da ist auch ein dickes Schloss davor, da kommt man nicht ran. Ich nehme aber auch an, dass das eher für Papier bzw. für die Pfandflaschen ist. Und dann steht jetzt hier noch eine schwarze Tonne, so eine große Mülltonne, die allerdings leider auch eingeschlossen ist und eingezäunt ist. Hört man vielleicht. Bauzaun. Und eingezäunt in so einem Zwinger, vielleicht irgendwie so 3x2 Meter. Da steht eine große Tonne drin. Man kommt nicht ran. Man kommt auch nicht von oben ran, weil es überdacht ist mit so einem Bauzaun zusammengeschweißt. Komplett gesichert, keine Chance. Aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass an dieser Tonne was ist. Aber schon wieder nix. Das ist ja viel komplizierter, als ich gedacht habe. Bei den Leuten in dieser Facebook-Gruppe, in der ich mich angemeldet habe, da posten die immer so tolle Bilder von Erfolgssammlungen. Das sieht dann immer so einfach aus. Aber die haben natürlich alle ihre Orte, die sie interessanterweise auch nur sehr, sehr selten preisgeben, weil es da immer wieder mal Probleme gibt, dass so Anfänger, Container-Leute, die irgendwie neu dabei sind, irgendwie da hingehen und die Tonnen aufmachen und alles rausschmeißen und auf den Boden schmeißen. Und das dann halt irgendwie wie so ein Schlachtfeld aussieht und dann natürlich die Supermarktbesitzer ziemlich genervt sind und sich dann endgültig dazu entscheiden, die Mülltonnen einzuzäunen. Und dann haben natürlich alle verloren, dann kann man auch keine Lebensmittel mehr retten.
Die vielversprechendste Stelle habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ein Feinkostmarkt mit einem großen Parkplatz und vielen Tonnen, die man bei Google Maps auch als solche erkennen kann. Wenn man jedoch wirklich draußen steht, sieht alles immer ein bisschen anders aus.
Auf der Karte von Google Maps sah das so aus, von oben, als wäre der Parkplatz zu dem Markt auch frei zugänglich. Da stehen sogar... An dem Parkplatz sehe ich, aber hier sind überall Zäune und zwar so richtig hohe, da kommt man tatsächlich nicht drüber. Also da gibt es auch Parkuhren auf dem Parkplatz. Das sieht doch so eigentlich aus, als wäre der öffentlich zugänglich. Nach traditionellen Rezepten steht hier auf dem Firmenschild. Hausgemachte Feinkostsalate gibt es unter anderem. Der Verkauf, der findet nur an Gewerbetreibende statt. Und nicht weit von dem Haupteingang sind große orangene Tonnen. Also da sind natürlich auch schwarze Tonnen, die dann ja so typischerweise Restmüll sind, und blaue Tonnen, wahrscheinlich für Papier. Und dann sind hier noch so Tonnen, die keine Kennzeichnung haben, von denen ich mir vorstellen kann, dass das Bioabfälle sind. Da sind auch noch so kleine grüne Tonnen, eine ganze Menge, so vielleicht 10 Stück. Da bin ich mir sogar relativ sicher, dass ich da fündig werden könnte. Ich sehe da hinten, also wenn man nochmal so einmal drumrum geht, ist eine Tür, die sieht offen aus. Da gehe ich mal hin.
Das fühlt sich schon irgendwie halb legal an, aber auch aufregend. Ob ich nun endlich was finde und wenn ja, was?
Okay, jetzt doch nochmal hier. Eingang durch die Hintertür. Hier ist die Tonne. Ah, okay. Was haben wir da? Eine Gurke sehe ich da. Lauch, ziemlich viel Lauch. Bananen, Paprika, Knäckebrot.
Ich habe ganz offensichtlich mehr erwartet, beziehungsweise weniger Abfall und mehr verwertbare Lebensmittel.
Also da merkt man sofort, ich bin Anfänger, keine Gummihandschuhe dabei. Und ich müsste da jetzt auch entweder die Tonne kippen, weil es nicht so, vielleicht das untere Drittel nur noch voll ist. Und ich müsste, ich kann nicht durch die Nase atmen. Also ich würde da eventuell mal die Paprika, die Gurke und vielleicht den Lauch, aber der Rest sieht zumindest von oben optisch total, also da muss man schon mutig sein, das mitzunehmen. Ich fürchte, das bin ich nicht.
Ernüchtert wäre untertrieben. Das mit den Containern war ein absoluter Reinfall. Andererseits auch ein gutes Zeichen, denn offensichtlich wird wenig weggeworfen. Dass man aus aussortierten Resten leckere Speisen zubereiten kann, das beweist ein kleines, innovatives Restaurant im Berliner Stadtteil Neukölln. Restlos glücklich, heißt es. Ihre Zutaten bekommen die Betreiber von Bio-Supermärkten.
Jeden Tag holt irgendjemand ab. Das ist manchmal Foodsharing, das ist manchmal die Tafel oder das sind manchmal wir. Wobei wir immer gucken, dass wir nicht mit der Tafel konkurrieren.
Das ist Ole.
Und ich mache hier Restaurant- und Veranstaltungsleitung bei Restos Glücklich.
Seit einem halben Jahr betreibt der Verein das Restaurant. Jeden Mittwoch und Freitag holt ein Team aus Vereinsmitgliedern, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen Obst, Gemüse und Brot, bevor es von Supermärkten in der Biotonne entsorgt wird.
Und dann fahren wir hin, die schieben uns die Sachen raus aus dem Kühlhaus. Die sammeln im Kühlhaus alles, was sie nicht mehr verkaufen wollen oder können. Also es sind wirklich oft nur Kleinigkeiten. Zucchini mit einer kleinen Stelle, ein Champignon, der an der Seite ein bisschen angerissen ist. Manchmal sind es sogenannte Luftzieher, also irgendein Paket, was eingeschweißt ist, was Luft gezogen hat. Und manchmal Sachen, die über das Mindesthaltbarkeitsdatum sind.
Gibt es da so Dinge, die sich immer doch irgendwie wiederholen, sodass ihr schon so ein bisschen kalkulieren könnt, was ihr macht? Oder ist es immer eine komplette Überraschung?
Wir haben auf jeden Fall im Winter immer Pastinaken. Die Menge variiert ganz stark, aber es sind immer die kleinen, schrumpeligen Pastinaken, die der Kunde im Supermarkt nicht unbedingt nimmt, denn die großen Geraden lassen sich einfach besser schälen, zum Beispiel. Dass natürlich in diesen Supermarktfilialen dann die Biotonne dementsprechend kleiner bestellt wird, die Entsorgungskosten geringer sind, ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die beim Aussortieren der Produkte wirklich darauf achten, dass die auch heil bleiben, dass die einigermaßen sortiert sind, dass nicht, was weiß ich, die schimmlige Orange jetzt auf dem Champignon landet oder so, damit wir oder Foodsharing oder wer auch immer das eben noch vernünftig benutzen kann. Und dann stapeln die das fein säuberlich im Kühlhaus. Wenn wir kommen, schieben die uns das raus. Wir sortieren das vor der Tür irgendwie nochmal aus, schieben denen das zurück. Die haben schon auch Aufwand damit. Also dieses Argument, dass die damit Geld sparen, habe ich auch schon gehört, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Aber die engagieren sich auch wirklich.
In den Wintermonaten ist es vor allem Wurzelgemüse, das gerettet und anschließend in der Restaurantküche verarbeitet wird. Essen gibt's von Mittwoch bis Samstag. Von einfachen Gerichten bis zum opulenten Drei-Gänge-Menü.
Ja, so gab es zum Beispiel letzte Woche bei uns konfierte Möhren an Creme aus karamellisiertem Knoblauch mit Gurke, Radieschen und Salat. Ja, da sieht man ganz klar, also Möhren ist gerettet, Knoblauch ist gerettet, Gurke, Radieschen und Salat. Alles andere, also Öl, Mehl, Salz, Pfeffer, Zucker und so, kaufen wir dazu. Dann gab es, also wir haben zwei Konzepte im Moment. Was Donnerstags nennen wir das einfach glücklich. Da gibt es einfache Gerichte zu günstigen Preisen. Da wollen wir also, dass jeder einfach auch zu uns kommen kann. Da versuchen wir mal zwei Gerichte zu machen. Eine Nachspeise, wenn möglich, vielleicht noch eine Suppe oder einen Salat. Da gab es dann Gemüse-Hartweizen-Buletten. Da haben wir Hartweizen gerettet. Ich weiß nicht genau warum. Ich gucke dann aber auch nicht aufs MHD, weil es einfach ein Witz ist, auf ein Getreide ein MHD zu schreiben.
Noch absurder, ich habe irgendwann mal gesehen, da gab es irgendwie Himalaya-Salz, da stand drauf, 10.000 Jahre alt. Und dann war es aber irgendwie MHD.
Drei Jahre oder so, ja. Zwei Jahre oder sowas. Absurd. Ja. Völlig absurd. Mit Pilz und gebackenem Kartoffelstampf. Unsere Nachspeise, ein kleines Küchlein mit Vanillesoße und Apfelkompott. Wir haben zum Beispiel Vanille gerettet, echte Vanille von der Vanillekampagne. Die haben bei der Verarbeitung fallen Reste an, die immer noch sehr aromatisch sind, die man verarbeiten kann. Wir kriegen zum Beispiel von der Herbaria Biokräuter. Auch die haben damit zu tun, dass Sachen übers MAD rübergehen und die es nicht mehr an Endkunden verkaufen können. So haben wir noch eine Reihe anderer Partner. Was immer häufig ist, ist Brot. zu diesem Thema. Da können wir uns wirklich darauf verlassen, dass wir einfach immer Mengen Brot kriegen. Und so kommt es eben auch vor, dass es bei uns Nachtischbrot gibt, zur Hauptspeise, eine Brotbulette.
Brot und Backwaren sind die Wegwerfkandidaten Nummer 1. Aus der Perspektive der Essensretter sind sie allerdings Verarbeitungsoption Nummer 1. Eigentlich arbeiten Ole und sein Team an der eigenen Abschaffung, denn ihr Ziel ist es, die Lebensmittelverschwendung zu beenden. Deshalb organisiert der Verein nicht nur das Restaurant und Veranstaltungen, sondern auch Bildungsangebote.
Wir sagen, wir sind ein Bildungsrestaurant. Das heißt nicht, dass wir zu den Leuten hingehen und denen mit erhobenem Zeigefinger sagen, dass sie zu Hause nicht so viel wegschmeißen sollen. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir existieren, die Leute über uns lesen, dass die Leute zu uns kommen, schon genug Anregungen geben, dass Leute zu Hause mal gucken, was habe ich da eigentlich noch, kann ich das noch benutzen. Wir machen Kochkurse, wir machen Einmachworkshops, Fermentierungsworkshops, um Lebensmittel haltbar zu machen oder auch beim Fermentieren einen Workshop bei uns heißt Clean Your Fridge. Da geht es wirklich darum, Reste aus dem Kühlschrank zu nehmen und die durch Fermentierung wieder haltbar zu machen und genießbar bzw. lecker zu machen. Genau, und so hoffen wir einfach, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Und das Thema ist ja auch, im Gegensatz zu jetzt biologischen Landwirtschaft oder solchen Sachen, ist das Thema ja relativ neu massentauglich geworden, erst seit 1, 2, 3 Jahren, würde ich sagen. Ja, da wollen wir einfach mitmachen, dass das weiter die Leute sich darüber Gedanken machen.
Mit der Kampagne Zu gut für die Tonne setzt sich auch die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln ein. Damit soll, Zitat, das Bewusstsein für die Wertschätzung von Lebensmitteln in der gesamten Kette von der Landwirtschaft über die Industrie und den Handel bis hin zum Verbraucher und Großverbraucher geschärft werden. Zitat Ende. Die Europäische Kommission will die Mitgliedstaaten und damit auch Deutschland übrigens dazu verpflichten, die Menge der Lebensmittelabfälle bis 2025 um mindestens 30% zu verringern. Das verantwortliche Ministerium in Deutschland hatte sich 2013 sogar noch höhere Ziele gesteckt. Eine Halbierung der Lebensmittelabfälle bis 2020. Ehrgeizig, aber erreichbar, hatte die damalige Ministerin Aigner das genannt. Ole von Restlos Glücklich ist da allerdings skeptisch.
Glaubt ihr, dass das realistisch ist bis... Also ich meine, 2020 sind ja irgendwie nur noch 4 Jahre, ne?
Oder 3 Jahre und knapper Monat, ja, stimmt, ungefähr, ne? Ja. Will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, würde ich aber eher skeptisch sehen. Also vor allem mit einer Initiative, die man ja auch nur kennt, wenn man sich für das Thema interessiert. Die haben ja dann auch eine App rausgebracht, Beste Reste, irgendwie, wo man dann Rezeptvorschläge kriegt, wenn man seine Reste da eingibt und so. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr von der Politik passieren und vor allem auch auf das MHD-Gesetz abzielend.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum wäre eine ganz eigene Systemfehler-Episode wert. Apropos Politik. In Frankreich ist man schon ein paar Schritte weiter. Da wurde ein Gesetz verabschiedet, das Supermärkte dazu verpflichtet, nicht verkaufte Lebensmittel billiger abzugeben oder zu spenden. Wer dennoch wegwirft, muss Strafe zahlen. Mai von Mealsaver findet diese Entwicklung gut. Trotzdem, die gesetzlichen Vorgaben sind und bleiben eine Hürde, sagt sie.
Sometimes we just need restrictions to not throw all this food away. But the thing is that what we do, if we were selling food after closing time, then we were actually doing something illegal.
That's what I wanted to ask. Yeah. Is this what you do actually a workaround?
Yeah.
Right now? So you are selling the food, not the restaurant officially, or because I purchased it from your app.
Yeah. Yeah. We talked a lot to different organizations or the ministry to find out how can we do this without doing something illegal. And this was actually difficult because there's so many food rules. And we found out that if we are just selling takeaway food, so we decide to sell it before closing time, then it's completely like selling takeaway. But actually what we are selling is food waste. But because we do it before closing, then the rules are exactly the same as takeaway food. So we are not doing anything illegal. If we decided to sell it just after closing time, then it's illegal.
It's so strange.
Yeah, so strange. So.
Lebensmittel retten ist und bleibt ein Abenteuer. Egal, ob als Gründerin eines Startups, als Bildungsverein mit angeschlossenem Restaurant oder als Lebensmittelaktivist der Container- und Foodsharing-Szene. Bewegung ist auf jeden Fall da. Wer mitmachen möchte, Links gibt's in der Episodenbeschreibung zum Podcast. Das war Systemfehler Episode 8. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann sagt es weiter und empfehlt diesen Podcast gerne auch durch eine Bewertung bei iTunes, Facebook-Posts, Tweets und so weiter. Ihr wisst schon, wie das läuft. 4000herz.de. Da findet ihr nicht nur alle Episoden dieses Podcasts, sondern auch viele andere tolle Interviews, Reportagen und Geschichten. Zum Beispiel die Draußen-Interviews von Christian Möller. In der aktuellen Folge bei Durch die Gegend, so heißt sein Podcast, war er mit dem Ur-Berliner Ex-Punk- und Comic-Autoren Phil unterwegs.
Ich war ja natürlich wie die meisten, bevor ich Punk war, war ich kurz Hippie. Mit 13 hatte ich ganz lange Haare und dachte, warum nicht? Vielleicht ist das der Weg, ja?
Schaut und hört einfach mal vorbei auf 4000herz.de. Mein Name ist Christian Conradi und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.